Ich habe es ja schon eben kurz angedeutet, dass die beiden Figuren oder die beiden Personen, sagen wir mal, ja ein bisschen zusammengewachsen sind. Der Bodo war früher komplett getrennt und sah lustig aus, hatte eine Kappe auf, eine dicke Brille und einen Trainingsanzug und sollte so der Spießer sein. Das ist ja nicht mehr. Ich gehe genau in den Klamotten, die ich anhabe, ich auf die Bühne als Robert. Also der Unterschied ist nur, der Robert muss sich all das ja erarbeiten und ausdenken, damit der Bodo was auf der Bühne zu tun hat. Beide sind aufeinander angewiesen und der Robert ist eher so ein bisschen der Grüblere. Der grüblerischere Typ, der natürlich sich immer Gedanken macht und der dann sagt, ach, jetzt muss man wieder und das und jenes und der Bodo, der muss es halt austragen, der geht dann auf die Bühne und der Bodo ist eigentlich, ja, da ist viel Robert drin, aber er hat so einen kleinen Schutzschirm.
Osthessen hautnah. Der Podcast für und mit Menschen aus deiner Heimat. Wir holen die Region ans Mikro.
Gute, ihr Lieben da draußen. Ja, genau, heute geht's hier ganz schön hessisch zu. Aber erst einmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Osthessen hautnah. Ich bin Luisa und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Nun aber zu meinem Gast. Er ist ein Frankfurter Jung, hat aber auch Wurzeln im Vogelsberg und eine ganz, ganz große Portion Humor. Ich freue mich ganz besonders, dass du heute hier mein ba Gast bist, lieber Robert Treutl.
Ja, ich bedanke mich erstmal für die Einladung. Podcast, das ist ja der neue heiße Scheiß und ich mache da auch gerne mit.
Ja.
Jetzt müssen wir natürlich gucken. Du hast mich als Robert Treutl vorgestellt, ne? Es gibt ja,
Ja.
du hast ja im Grunde heute zwei Gesprächspartner. Es gibt ja dann
Genau,
noch
ich habe
einen,
zwei, ja.
genau, der sitzt hier auch quasi mit mir zusammen, der heißt Bodo Bach und
Ja.
den kennen eigentlich die meisten Leute, aber jetzt musst du entscheiden, mit wem du immer sprichst. Es gibt gewisse Fragen, da antworte ich lieber als Robert und andere Fragen, da kommt dann der Bodo zu Wort.
Ja, ich glaube, das kriegen wir gut hin. Ich hätte nämlich auch gesagt, viele denken sich jetzt bestimmt, die Stimme kenne ich, aber wer ist jetzt Robert Treutl? Aber du hast ja jetzt schon aufgeklärt, deine Kunstfigur, Bodo Bach, und auf die kommen wir heute mal genauer zu sprechen, würde ich sagen.
Okay.
Aber erstmal darfst du dich unseren Hörern noch mal kurz vorstellen.
Ja, also dann fangen wir mal mit dem Robert Treutl an. Der Robert Treutl, geboren in Frankfurt 1957 am 25. Oktober. Ja, damit kann man ausrechnen. Ich bin jetzt 63 Jahre alt und 36 Monate. Jetzt wird gerechnet. Ja, das kriegt ihr hin.
Jetzt wird erstmal gerechnet.
Also, ich habe eigentlich ganz was anderes machen wollen, nämlich Jurist. Ich habe ein Abitur gemacht, dann habe ich angefangen, Jura zu studieren und das hat alles nicht geklappt. Können wir auch gerne nachher noch drüber reden. Kurz gesagt, ich habe es dann abgebrochen, bin dann auf irgendwelchen Wegen, aber wirklich sehr zufällig zum Radio gekommen und irgendwann auch beim WDR habe ich angefangen, das wissen die wenigsten, und dann bei FFH, bei Hitradio FFH in Hessen auch moderiert als Robert Treutl. Die Stimme kennt man jetzt vielleicht auch so ein bisschen. Da habe ich ja sehr viele Sendungen über viele Jahre gemacht und in der Zeit bei FFH, ja, da habe ich mir dann irgendwie noch einen Freund an die Backe gebunden. Es war auch Zufall. Ich bin irgendwann ins Studio und habe Leute am Telefon auf den Arm genommen und das habe ich dann aber als Bodo
Genau.
Bach gemacht. Der Bodo Bach, der hat schon wieder mehr. Jetzt schwinge ich so ein bisschen rum. Einen
Gerne.
südhessischen Zungenschlag, den südhessischen Zungenschlag. Und ja, der dürfte relativ bekannt sein bei den jungen Leuten nicht so, aber das kriegen wir vielleicht heute ja auch ein bisschen nochmal glatt
Ja,
gezogen.
würde ich auch
So,
sagen.
was noch wichtig ist, geboren in Frankfurt als Robert Treutl, aber auch mit Wurzeln in den Vogelsberg, also auch hier in die osthessische und mittelhessische Ecke oder ja, oberhessische. Meine Eltern hatten ein Wochenendhaus gekauft, einen alten Bauernhof und da war ich als Kind, als Jugendlicher sehr oft und bin immer noch im Vogelsberg, weil meine Mama dort noch lebt. So, jetzt haben wir also die Brücke
Okay.
Frankfurt-Vogelsberg und den
Vogelsberg.
Rest musst du jetzt machen, Luisa.
Das mache ich sehr, sehr gerne. Wir stückeln das alles, glaube ich, jetzt erstmal ein bisschen auf, was du jetzt in einer Minute gesagt hast. Ja, müssen wir jetzt mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen.
Okay, bin bereit.
Ja, lieber Robert, wir hatten ja gerade schon gesagt, du kommst aus Frankfurt, bist aber auch, ja, ein bisschen im Vogelsberg zu Hause. Erzähl doch mal genauer, wie das damals zustande gekommen ist.
Ja, wenn ich das genauer erzähle, dauert das 3 Stunden und das, glaube ich, wird den Rahmen hier
Naja, ist
sprengen.
ein Podcast,
Ja,
also
ist
wir haben
klar, nee,
Zeit.
ich versuch's, weil ich bin auch so eine Schwatzbacke, weißt du, ich erzähle dann stundenlang viel, viel, viel. Also
Dann
ganz
bist du doch wie
einfach,
gemacht dafür.
ja, aber ich will es ja auch interessant gestalten. Also es war so, mein Papa, leider lebt er nicht mehr, der Manfred Treutel, der war Kameramann beim Hessischen Rundfunk und der hat mal einen Beitrag gedreht über Forsthäuser, die es in Hessen zu ersteigern gab, weil sehr viele Forsthäuser oder Forst, ich kenne mich da nicht so aus, also solche Jagden oder Förstereien, so muss man glaube ich sagen, wurden zusammengelegt und dadurch wurden ein paar Forsthäuser frei und die konnte man günstig ersteigern. Und die Idee von meinem Papa war, wir ersteigern ein Forsthaus mit den, wir haben ja noch zwei Brüder mit der Mama und den drei Treutels, also zu fünft, werden wir dann ein Wochenendhaus haben, irgendwo im schönen Hessenland in einem Forsthaus. Das hat aber nicht geklappt, diese Forsthäuser waren unheimlich begehrt und irgendwie haben wir keins bekommen und auch, also lange Rede, mein Vater sagte, aber wir können ja mal gucken, es gibt ja viele Bauernhäuser im Vogelsberg zum Beispiel auch, es sollte eine Gegend sein, die man mit dem Auto noch ganz gut erreichen kann und es gab mal eine Zeit, da konnte man mit dem Auto von Frankfurt tatsächlich unter einer Stunde in den Vogelsberg fahren. Da war nämlich der Osten noch nicht auf und jetzt ist ja die A5 ja eine wahnsinnig benutzte Autobahn. Mittlerweile braucht man also gerade am Wochenende mindestens eine Stunde, um überhaupt in die Richtung von Alsfeld zu kommen. Also lange Rede auch hier. Mein Vater ist dann mit uns, mit den Kindern, mit meiner Mama, also mit meinen Brüdern und mir durch den Vogelsberg gefahren. Und dann haben wir einfach in Gaststätten, weil da wusste mein Vater, die kennen sich eigentlich immer aus, da wird, gesprochen, da redet man miteinander. Da sind wir mittags irgendwo eingekehrt in einfachen Gasthöfen und haben mal gefragt, gibt's hier jemanden, weiß jemand was, gibt's ein Haus zu kaufen oder so. Und so kamen wir dann irgendwann in das wunderschöne Overside the Road und da gab's ein altes Haus zu kaufen. Das war aber so alt, dass ich dachte, das wird nie was, das war also richtig. Man konnte ahnen, dass das mal ein sehr schönes Bauernhaus war, aber das war richtig, richtig runter und uralt. Ja, aber die Besitzer und Eigentümer, mittlerweile natürlich auch Freunde von uns, die haben uns das verkauft und dann haben wir renoviert, weil mein Papa war ein handwerklich sehr geschickter Mann und der hat alles, wenn es geht, irgendwie selber gemacht. Und brauchte
und
aber.
Du wurdest dann auch angelernt.
Ja, jetzt kommen helfende Hände. Also die Arbeiten, die man nicht so gern macht, die hat er mir dann aufgetragen. Ich erinnere mich noch, ich habe stundenlang unterm Dach Glaswolle irgendwie das Dach isoliert. Weißt du, wie sich das anfühlt, wenn du stundenlang mit Glaswolle über dem Kopf, damals hatte ich auch noch Haare am Kopf, also es hat gezwickt und gekratzt und gejuckt überall. Aber auch andere nette Sachen. Und ich wurde, das Alter, wie alt war ich denn? 12 vielleicht, da ging das los, ja. Also es war so Anfang der 70er, ja, ich war noch nicht, Abitur hatte ich noch nicht, also so 12, 13 war ich etwa und dann bin ich fast jede Ferien und jedes Wochenende mit meinen Eltern und meinen Brüdern in den Vogelsberg und dann haben wir ein Bauernhaus aufgebaut und renoviert.
Hab dran geklotzt.
Ja, was wir machen konnten, konnten wir, dann war ich aber irgendwann auch 16 und durfte auch schon mal ein schönes Licherbier mittrinken am Feierabend dann saß man so, wie das ja im Land oder auf dem Land auch wirklich immer noch toll ist, auf der Treppe abends und hat irgendwie vorm Haus auf der Treppe gehockt, hat gesagt, Mensch, heute haben wir doch ein bisschen was, wie hast du gesagt, weggerissen und aufgebaut und dann hat man ein schönes Bier
rangeklotzt
und dann ein schönes Bier getrunken und dann war
Feierabend.
Ja, so war das.
Ja.
Aber ich hatte sehr viele Zeit halt auch die Ferien im Vogelsberg verbracht und ich will das jetzt eigentlich nicht, dass man mich falsch versteht, das war sehr, sehr schön, das hat auch Spaß gemacht, aber es war natürlich so, ich ging ja in Frankfurt zur Schule. Und wenn ich dann aus den Ferien kam, dann haben alle erzählt, ja, wir waren in Spanien und meine, was weiß ich, Eltern haben mich mal diesmal mitgenommen nach Amerika und so. Und ich, wo warst du? Ich war in Oberside Road und hab.
Du hast Decken abgedeckt.
Glaswolle verlegt. Also, es war immer so ein bisschen der Punkt. Aber, und jetzt rede ich doch an einem Stück, es gab schon auch Schulfreunde, ich war in einem reinen Jungengymnasium damals, also Schulfreunde, die gesagt haben, Mensch, das klingt aber spannend und da kann man wohl auch Traktor fahren und andere Dinge machen und dann wollten die auch mal unbedingt mit aufs Land und dann haben wir auch mal hier und da mal ein Wochenende mit meinen Freunden aus der Schule im Vogelsberg verbracht. Da habe ich denen das Landleben gezeigt,
Ja, und du hast eben schon gesagt, dich verbindet ja auch heute noch was mit Ulrichstein, denn deine Mama lebt immer noch in diesem Haus. Ja. Was ihr damals schnieke zurecht gemacht habt.
Ja, das ist wirklich, aus dem Wochenendhaus wurde dann ein fester Wohnsitz. Schon mein Vater damals hat das dann irgendwann, hat er die Stadt verlassen und gesagt, das ist alles Quatsch hier in der Stadt und zu eng und zu laut. Und dann sind die in den Vogelsberg gezogen. Ich bin mit Jahreszahlen ganz schlecht. Ich vergesse manches oder verändere es. Deshalb sage ich mal nicht in etwa wann, weil ich es einfach nicht genau.
Sonst muss man wieder rechnen.
Ja, also es war auf jeden Fall, wir hatten noch die Mark, glaube ich. Also so in dem Dreh, es muss in den 80ern gewesen sein. Also da sind die dann dahin gezogen, noch eine Zwischenstation Station vorher in Kassel. Mein Vater war dann beim Hessischen Rundfunk in Kassel auch noch. Und dann irgendwann war der feste und Wohnsitz dann im Vogelsberg. Und meine Mama, ja, stolze 86 geworden im Dezember, lebt immer noch in dem schönen Bauernhaus. Diese Treppe da hoch ist sehr, sehr steil. Und ich bewundere sie, wie sie das immer noch schafft. Aber der Vorteil ist,
ja, Wahnsinn.
Ja, das ist eine steile, aber sehr schmale Treppe. Das heißt, du kannst dich mit beiden Händen rechts und links an einem Lauf gut festhalten. Und das ist eigentlich sehr sicher für ältere Leute. Also noch schafft sie die Treppe. Sie kriegt auch den Haushalt noch geregelt. Sie kann sehr gut kochen. Und ja, ich sehe sie nicht mehr so häufig. Aber meine beiden Brüder, die noch in Frankfurt leben, die besuchen sie regelmäßig. Und ich telefoniere jeden Tag mit der Mama. Ja.
Sehr schön. Ja. Ja, Robert, im Vogelsberg war also deine Zeit, bevor deine Karriere so richtig an Fahrt aufgenommen hat, würde ich sagen. Wie ging's denn damals für dich los? Was war so dein erster Step? Du hast eben schon gesagt, eigentlich wolltest du Jura machen. Jetzt ist es aber ein ganz anderer Weg geworden.
Ja, also ich hatte mein Abitur fertig und ich sag mal, ich war ein guter Schüler. Ich hatte, das war aber der Fehler im System, ich hatte überall gute Noten. Es gab keinen Schwerpunkt. Ich konnte dir nicht sagen oder hätte dir damals mit 18, ich war 18, als ich Abi gemacht habe, 76, das weiß ich noch, ich hätte alles machen können. Mathematik, Physik, Naturwissenschaften oder auch sprachlich war ich auch nicht unbegabt. Aber ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich hatte keine echte Entscheidung. Und da hat ein Freund von mir, ein sehr guter Freund, gesagt, Mensch, lass uns Jura nehmen, da müssen wir uns noch nicht festlegen. Das ist so ein Studium, da kannst du eigentlich noch in alle Richtungen gehen, bis hin zum Journalismus und Politik und Unterhaltung. Ich meine, es gibt sehr viele bekannte Unterhalter, die Juristen waren. Also da habe ich gesagt, das ist gut, wenn wir uns jetzt noch nicht entscheiden müssen, dann studiere ich Jura. Und dann bin ich auf die Frankfurter Johann Wolfgang von Goethe Uni und habe Jura studiert. Und ich habe gemerkt, es interessiert mich ein Scheißdreck. Und ich habe irgendwie keine Lust dazu.
Zu trocken.
Ja, nicht trocken, aber es war nicht meine Welt, diese ganze akademische Welt. Ich fühlte mich in der Uni nicht wohl und ich war auch nicht oft da, ganz ehrlich. Aber
dann wird's schwierig.
Nein, ich habe meine Scheine habe ich gemacht, die ich machen musste und so. Also ich habe das war ja auch ein Fehler. Ja, hätte ich früher verkackt, wäre ich früher fertig gewesen, weil dann hätten alle gesagt, hau bloß ab, du kannst das nicht. Aber ich stand kurz vor dem ersten Staatsexamen und das war dann ziemlich spät, dann zu sagen, jetzt ist Schluss, ich mag das doch nicht machen.
Ja, das stimmt.
So, der Papa, ein Handwerker, Autoschlosser gelernt, der hat sich alles selber beigebracht. Ich habe es schon angedeutet, handwerklich sehr geschickt, dann Kameramann beim Hessischen Rundfunk. Das hat er sich auch alles selber beigebracht und ist da so reingewachsen. Der war immer der Meinung, man muss nicht studieren. Man kann sich auch irgendwie mit einem anderen Beruf, handwerklich oder so, irgendwie ernähren. Und wenn ich studieren wollte, dann sollte ich doch zur Bundeswehr gehen, weil die zahlen das dann. Es ging nämlich ums Geld. Aber ich habe ihn dann überredet und er hat mir dann monatlich einen Check gegeben und dann habe ich noch BAföG bekommen und dann bin ich in Frankfurt geblieben und habe dort in einer kleinen Einzimmerwohnung gewohnt und habe studiert, aber dann irgendwann das Studium dann doch an den Nagel gehängt und wie ich heute sage, erfolgreich abgebrochen. Hatte aber noch nichts. Ich hatte echt, Luisa, ich hatte keine Idee. Also ich wusste irgendwie, also mein Vater hatte sofort eine Idee, nämlich jetzt, okay, aber
Handwerker?
Nein, du kannst jetzt machen, was du willst, aber du kriegst kein Geld mehr von mir. Du musst ab sofort sehen, wie du klarkommst. Und dann stand ich da und ich hatte, wenn ich was hatte, ich hatte ein bisschen Erfahrung als Student schon mal. Ich habe so Jobs gehabt beim Fernsehen, als Aufnahmeleiter beim Hessischen Rundfunk. Angefangen habe ich als Kabelhilfe, da trägt man die Kabel hinter den Kameras her. Also ich war schon sehr oft beim HR, auch beim ZDF und für freie Produktion während der Studienzeit habe ich ein bisschen da gearbeitet. Das waren aber mehr so Aushilfsjobs, nicht so ein richtiger Beruf, aber okay. Und da dachte ich, okay, pass auf, jetzt hast du abgebrochen, jetzt musst du erstmal ein bisschen Geld verdienen, weil ich hatte noch den Zivildienst vor mir. Damals machte man noch Zivildienst oder Bundeswehr.
Genau.
Und ich dachte, gut, da gab es 560 Mark, glaube ich, die könnte ich ein bisschen aufstocken, den Etat, wenn ich jetzt noch ein bisschen Geld verdiene. Ich hatte so mit 3000 Mark gerechnet, dann hätte ich etwa mehr, du kannst besser rechnen, bei 16 Monaten Zivildienst kannst du dir bei 5000 Mark jeden Monat 300 Euro, 400 Euro noch dazu tun. Ne?
Ist doch du hast gesagt, du warst gut in Mathe, bei mir war das,
also
war das kein gutes Fall.
4 mal 16 ist 48, also ich hätte mit 4000 Euro hätte ich jeden Monat zu den 500 Euro, die es vom Staat gab, beim Zivildienst noch 400 dazu tun können. Hätte ich also 900 Mark gehabt. Mark, ich habe glaube ich eben Euro gesagt, es geht um Mark. Und damit dachte ich, komme ich klar, da kann ich meine Wohnung bezahlen und kann auch ein bisschen was essen und so. Also gut, um jetzt diese 4000 Mark zu verdienen, dachte ich, meldest du dich mal, gehst zum Arbeitsamt. Du hast ja schon Jobs gemacht beim Fernsehen Und da wirst du denen erzählen, du bist eigentlich nicht doof und hast auch schon für große Filmproduktionen Kaffee gekocht und Straßen abgesperrt und was weiß ich, so Aufnahmeleitungen nennt man das gemacht. Und da saß ich, das gab es extra, ich glaube, die gibt es auch noch, eine Vermittlungsstelle für Bühnen- und Fernsehschaffende. In Wiesbaden war das, da bin ich hingefahren. Da waren zwei sehr nette Frauen, die haben sich begeistert angehört, was ich alles zu erzählen hatte und dass ich mit Heinz Schenk schon gearbeitet habe und mit Hans-Joachim Kuhlenkampf. Für die jüngeren Podcast-Hörer und Hörerinnen, das sind große Helden, aber alle leider nicht mehr am Leben. Aber es waren damals, es waren die Gottschalks und die Eltens und die
Günter Jauchs.
Die Jauchs der damaligen Zeit. Also gut, die Mädels da in dem Arbeitsamt fanden das ganz toll. Mensch, sie haben aber viel schon gemacht und so weiter, aber Arbeit haben wir für sie nicht. Und haben mich wieder nach Hause geschickt. So. Und dann kommst, das ist ja im Leben so, man braucht manchmal Zufälle. Kam am nächsten Tag der Anruf von dieser Stelle da, von einer der Frauen, und die sagte hier, es ist Zufall, aber wir haben gerade eine Anfrage aus Köln. Da gibt's eine Filmproduktion, die suchen einen Aufnahmeleiter für 4 Wochen. Wenn Sie Lust haben, dann würden wir Sie anmelden, fahren Sie dahin, morgen. Ich sag, ja, sofort fahre ich dahin, bin dahin gefahren. Und jetzt muss ich es echt ein bisschen raffen. Ich stand oder saß da einer Frau gegenüber, die auch sehr wichtig war dann in meinem Leben. Die hat mir nämlich eine Chance eröffnet. Das war die Gisela Marx. Die hatte diese Filmproduktion und die suchte einen ersten Aufnahmeleiter. Und das hatte ich noch nie gemacht. Ich habe als Student halt geholfen, Aufnahmeleitung.
Ja.
Und sie fragte mich und schaute mir in die Augen und sagte, trauen Sie sich den Job zu? Und da wollte ich nicht schon wieder schwindeln. Ich hatte ja gerade ein Studium abgebrochen. Also ich war ganz ehrlich und habe gesagt, doch, ja, das traue ich mir zu. Und dann sagt sie, gut, da drüben steht ihr Schreibtisch. Ja, und dann habe ich in Köln, es war im Sommer 82, würde ich sagen, muss es gewesen sein, habe ich angefangen, als erster Aufnahmeleiter für 4 Wochen eine Filmproduktion zu betreuen. Und so war ich in Köln gelandet. So, jetzt kommen wir so langsam zum Punkt. Köln. In Köln habe ich Aufnahmeleitung gemacht. Das habe ich wohl sehr gut gemacht. Weil die Gisela Marx sagte auch, wissen Sie, Sie sind ja nicht blöd und Sie machen das auch gut. Ich habe da noch mehr Arbeit und jetzt haben wir eine Fernsehsendung, die heißt WWF Club. Das ist eine sehr beliebte freitagsabends Live-Unterhaltungssendung mit Musik, richtig gute Musik. Also da waren von Udo Lindenberg, Nena bis zu, was weiß ich, Julio Iglesias und wer da alles rumgeturrt ist. Es waren alle da. Zur Zeit der Neuen Deutschen Welle, Hubert K. und ich habe sie alle kennengelernt. Also lange Rede, ich wurde als Aufnahmeleiter dann für diese Fernsehsendung verpflichtet. Toller Job, immer freitags, abends live von 19 bis 20 Uhr, eine der beliebtesten Sendungen in Nordrhein-Westfalen.
Ja, ja, ja.
Mit Moderatoren, die man kennt, nämlich Frank Laufenberg, bekannter Radiomoderator, war er beim SWR, Mareike Amado, die man heute auch noch hier und da mal sieht, und natürlich Jürgen von der Lippe, die moderierten das. So, und da habe ich dann gearbeitet und habe meinen Job gemacht. Ich habe die Aufnahmen organisiert, ich habe die Künstler betreut, ich habe alles gemacht, damit die, wenn die ankommen, wussten, wo sie hin müssen und wann sie da sein müssen und so weiter. Und das ist immer noch weit weg von Bodo Bach, aber wir sind auf dem Weg.
Genau.
Luisa, du musst jetzt sagen, jetzt komm mal zum Punkt.
Nee, das kann ich nicht. Das ist schon spannend, was du erzählst.
Also. Ja, ich versuche es echt komprimiert. Ich habe die Geschichte auch schon ein paar Mal erzählt, aber ich krieg's nicht kurz. Es gab dann eine Generalprobe bei dieser Fernsehsendung. Das ist wichtig, weil bei Generalproben probt man das, was abends in der Sendung live passieren soll. Und wie gesagt, die Künstler, die waren fast immer alle mittags schon da, auch eine Nena tanzte irgendwann dann um 16 Uhr an und sang dann Playback natürlich nur ihre Liedchen oder 99 Luftballons, keine Ahnung, nur geträumt. Und das war alles klar, aber es gab auch Gäste und unter anderem der Kölner Zoodirektor, der war fast jeden Freitag Gast.
Ach ja.
Der kam aber immer mit einem kleinen Tier. Heute, glaube ich, hätte der einen Shitstorm, dass es nur so raucht, aber damals war das, also der brachte immer so kleine, so Jungtiere mit. Wir waren aber auch schon sehr tierlieb und wir haben gesagt, der kommt natürlich mit dem Tier nicht nachmittags zur Probe, sondern wenn, dann kommt er zur Sendung und dann kann der auch ganz schnell mit dem süßen kleinen Äffchen oder was er da mit dabei hatte, wieder nach in sein Zoo. Das heißt, in der Generalprobe war kein Zoodirektor da. Ich war der Zoodirektor, weil ich hatte Zeit, ich habe mich dann da hingesetzt und Jürgen von der Lippe oder Frank oder Mareike haben dann so getan, als sei ich der Zoodirektor. Es ging nur darum, dass die Kameras das mal abfilmen können, wie das in etwa dann abends in der Live-Sendung ist. Jetzt hätte ich da ja nur sitzen können und hätte gesagt, so, ich bin der Zoodirektor, und dann hätten wir alle 3 Minuten da gesessen und nichts gemacht und dann hätten wir gesagt, so, das war's dann. Also heute Abend sitzt dann da der echte Zoodirektor. Aber das war ja langweilig. Und da war auch immer Publikum. Schulklassen, Seniorenheime, die eingeladen waren. Das war nämlich eine Live-Generalprobe, weil da konnte man schon mal live, auch nachmittags, wenn man Glück hatte, Udo Lindenberg oder Nena da im Studio erleben und ein Autogramm greifen. Also saß ich da und habe dann eben nicht nur nicht gesprochen, sondern die haben mich interviewt. Ich war dann Zoodirektor. Und dann habe ich einen Scheiß erzählt und Unsinn und lustige Sachen. Und der ganze Saal da hat sich gefreut und gelacht und geklatscht.
Ach, ja.
Und dann sagte der Chef dieser Sendung, das ist der Unterhaltungschef, also der war ja Unterhaltungschef, lebt leider nicht mehr, Hans-Joachim Hüttenrauch, der sagte, Mensch, Sie sind aber ein lustiger Vogel, irgendwie muss ich mit Ihnen was machen. Das, also der Mann, um es mal kurz zu sagen, weil der ist leider nicht mehr am Leben, aber der Hans-Joachim hat Sendungen entworfen, wie damals die Plattenküche, H.P. Kerkelings, Klimbim, Miterfinder von Klimbim, kennt man vielleicht heute, ist Kult. Also der hatte Ahnung vom Unterhaltungsbetrieb und sagte, Mensch, den Robert, den müssen wir irgendwie mal, so, und jetzt kommen wir endlich zum Punkt. Irgendwann sagte der, Robert, ich habe da eine Adresse und da gehst du morgen hin, das ist im WDR, das ist der Hörfunkredakteur Wolfgang Neumann, der ist Moderator und Redakteur beim Westdeutschen Hörfunk, Rundfunk, und der moderiert eine Hitparadensendung. Und der ist jetzt so um die 40 oder so, der will jetzt auch mal irgendwann in Urlaub mal wieder, der war nur immer da in der Sendung, der sucht eine Urlaubsvertretung. Und da gehst du jetzt mal hin und hörst dir mal an, was der mit dir vorhat. So, und dann bin ich nachmittags irgendwann da in WDR. Und die Hitparadensendung, also in Hessen kennt man natürlich einen Werner Reinke und einen Thomas Koschwitz und so, die haben ja auch damals die großen Schlager-Hitparadensendungen moderiert. Das ist eine sehr populäre Sendung in der Regel, weil da werden ja die Hits gespielt. Ja. Und damals saß man noch mit dem Kassettenrekorder vom Radio und hat sich immer aufgeregt, wenn die Moderatoren reingequatscht haben.
Genau, dazwischen gebabbelt.
Heute kann man natürlich alles streamen und jeder hat seine Playlist und was weiß ich. Also gut, ich bin zu dem Wolfgang Neumann, der sagt, hallo, ich habe gehört, Sie sind in der Lage, 2 Sätze gerade auszusprechen. Sie sind sogar lustig, habe ich gehört. Ich suche einen,
ja, super,
eine Urlaubsvertretung, und dann bin ich mit dem ins Studio da, wo er seine Sendung, die es mal montags abends moderiert hat, und da habe ich 3-mal, 4-mal zugeschaut.
Ja.
Man hat auch die Platten noch selbst aufgelegt, also die Schallplatten. Damals gab es noch keine Dateien und keine MP3s oder keine Ahnung, sondern es gab noch richtig Schallplatten aus Plastik und also Vinyl. Ja, und dann bin ich nach dem 5. Mal, glaube ich, habe ich zugeguckt, saß ich dann selber da an dem Pult und habe die erste Sendung moderiert. Das wäre heute undenkbar, aber der hat mich da hingesetzt. Der war dann auch im Urlaub. Und ich habe moderiert und ja, es ging, es war ein Fehler in der Sendung. Also eine Hitparade fängt an mit, sagen wir mal, Platz 10 und dann?
9.
Ja, gut, Luisa. Und es läuft doch auf den Hit hinaus, also die Nummer 1, da will man doch hören, das war und ist die Nummer 1.
Genau,
ne?
Man ist ganz gespannt, wer kommt denn jetzt noch?
Und hat es die Nummer 1 von der letzten Woche wieder geschafft und so weiter.
Genau.
Daran hat sich bis heute auch nichts geändert. Nur ich war kurz davor, das zu ändern, weil als ich meine erste Sendung moderiert habe, ging es nur bis Platz 2. Weil als dann Platz 1 dran gewesen wäre, da war die Sendung zu Ende, da waren schon die Nachrichten.
Ja, das ist mal ein schöner Spannungsbogen dann.
Ja, das war so toll, dass ich dachte, gut, jetzt kommt der Neumann aus dem Urlaub und sagen, ja, das ist ja schön, du bist ja lustig, aber du bist zu doof, dir die Zeit einzuteilen. Natürlich musst du Platz 1 spielen. Gut, aber nee, die fanden das, er sagte, du musst dich ein bisschen besser noch vorbereiten, du musst dir einen Plan machen und du musst, das nennt man Backtiming, mal so ein bisschen rechnen, wie lange kannst du noch reden oder, ne? Du merkst ja, ich plapper jetzt auch schon wieder in einer Tour. Also, ich hatte also nach der ersten Sendung...
Wir können heute gar nicht überziehen, also alles gut.
Platz 1 hat also in der ersten Sendung nicht stattgefunden. Es wäre übrigens gewesen, deshalb, ich vergesse den Titel nie mehr, obwohl es ist nicht unbedingt mein Lieblingstitel, aber er ist in Erinnerung geblieben. Es war Too Shy von Catch a Goo Goo. Ich weiß nicht, ob man das noch kennt. Oh, war eigentlich ein ganz guter Song. Aber kann man ja jetzt mal googeln und vielleicht auch mal irgendwo bei Spotify.
Und sich dann mal anhören.
Ist gar nicht schlecht. Ja. Aber... die erste Sendung ohne diesen Platz 1, dann die zweite, nach einer Woche die zweite. Und da habe ich es geschafft. Da war ich echt 5 Minuten vor 8, habe ich gesagt, jetzt kommt Platz 1. Und letzte Woche hat es ja nicht geklappt. Entschuldigung. Letzte Woche hat es ja nicht geklappt. Jetzt ist also hier, bitteschön. Nummer 1, Too Shy mit Catch a Goo Goo. Und dann lief die Platte. Das war eine Single. Die läuft 45 ja. Mal, dreht die sich in der Minute im Kreis. In der Minute. Und dann war es 3 vor 8 und die sangen nicht. Es war 2 Minuten vor 8 und die sangen nicht. Und irgendwann, ich habe dann so auf der Platte, da sind ja so Labels, so Aufkleber drauf, habe ich dann gesehen, da steht B-Seite und Instrumental Version. Ich hatte also die falsche Seite aufgelegt und es lief zwar Platz 1, aber nur die Instrumentalversion. Man hätte also selber mitsingen müssen.
Warst du schon mal weiter als die Woche vorher?
Ja. So, jetzt müssen wir aber echt mal, ich guck mal gerade hier, ja, es nimmt noch. Ich hatte also 2 Wochen lang schon mal Mist gebaut, aber die haben an mich geglaubt. Und aus diesen 2 Hitparadensendungen wurden über fast 20 Jahre WDR Radio. Also ich habe dann irgendwann gelernt, wie es geht und habe wirklich, ja, bis 99, 2000 etwa war ich dann beim WDR, noch zum Schluss auch bei 1 Live, kenne auch die jungen Leute und habe da moderiert. Ja. Aber wo ist der Bodo Bach? Während ich beim WDR der moderiert Bodo habe, Bach. Während ich und ich habe als Robert Treutel moderiert, kam der damalige Geschäftsführer von Hitradio FFH auf mich zu, der Hans-Dieter Hillmuth, und meinte, also er rief mich an, ich bin aus Münster, sagte er, ich habe sie im WDR sehr oft gehört und wir planen einen neuen Radiosender für Hessen, einen Privatradiosender, und ich würde sie gerne mal kennen.
Ach, den gab es damals
Nein,
noch gar nicht.
Das war vielleicht 88, 89 im November ist FFH on air gegangen, also ich glaube, es wird so 88 gewesen sein. Mhm. 88, der Anruf, und dann hieß es, wir würden Sie gerne mal kennenlernen, mal ein Gespräch führen, wir wollen einen neuen Sender aufmachen und wir wollen wissen, vielleicht haben Sie Lust, da zu moderieren. Mhm. Und dann bin ich nach Frankfurt gefahren und dann haben wir uns unterhalten und die hatten eine Idee, dass ich sonntags da, wenn ich aus Köln ja immer komme, ich lebte ja in Köln, war ja dann fest, dann da immer sonntags nachmittags eine Sendung moderiere. Und das habe ich dann auch gemacht. Und da habe ich dann als Robert Treutel viele Jahre, ich glaube Treffpunkt hieß die Sendung nachmittags, bin nicht mehr ganz sicher. Und da, dann habe ich das wohl ganz gut gemacht, die fanden das sehr nett und die Leute, die mich gehört haben, wohl auch. Also es hat keiner angerufen und gesagt, was ist denn das für ein Idiot? Ich war ganz beliebt, um es mal so zu sagen, ich will mich nicht selber loben. Aber dann kam die Frage von den Chefs, geht nicht auch nochmal der Samstag noch dazu, nicht nur der Sonntag und irgendwann auch der Montag, eine Woche im Monat wenigstens, und so habe ich immer mehr öfter bei Hitradio FFH moderiert als Robert Treutel. Von Bodo Bach noch keine Spur, immer noch keine Spur. Da habe ich den Johannes Scherer kennengelernt und andere Leute, die da gearbeitet haben. Wir waren damals noch in Frankfurt, inzwischen ist der Sender ja in Bad Vilbel zu Hause. Und dann kam, wir hatten immer so einen Coach, nennt man das heute, einen Trainer, der uns erklärt hat, wie Radio geht. Der kam aus den Niederlanden, Ad Roland, ein Held der damaligen Radioszene. Und der hat dann uns erklären wollen, was man halt so im Radio machen soll und was man tunlichst nicht machen soll.
Und du hast das gemacht, was man tunlichst nicht machen soll?
Doch, ich habe eigentlich alles gut gemacht. Nur er hatte auch Beispiele dabei für besonders gute Unterhaltung im Radio. Ja. Nämlich sogenannte Fake Phone Calls, nennt man das, glaube ich, international. Also Leute, die andere am Telefon verarschen im Radio. Und er sagte, wenn man das gut macht, er hat ein paar Beispiele aus Amerika dabei gehabt. Aha. Wenn man das gut macht und die Gespräche lustig sind, dann hat man eigentlich eine ganz schöne Unterhaltungsformat, nennt man das ja, im Radio. Ja.
Und du hast dich gemeldet und hat gesagt, hier bin ich.
Er hat mich noch nicht mal gefragt, ob ich das machen will. Ich habe gedacht, ach, das kann ich mal probieren. Also ich bin dann ins Studio nach dem Vortrag da, nach dem kurzen Training, und bin dann einfach ins Studio und habe mich da hingesetzt und habe in Tokio angerufen, im Hilton Hotel Tokio.
Hast du da schon den ersten angerufen dann einfach?
Ja, muss ich ja. Ich musste ja irgendwas machen. Nur ich habe mir noch, Bodo Bach hieß ich noch nicht. Ich hieß immer noch Robert Treutel. Und ich habe deshalb in Japan angerufen, weil das so schön weit weg ist. Ich dachte, die können mich nicht irgendwie hier
zurückverfolgen.
Und weil eigentlich, das glaubt man jetzt nicht, bin ich auch ein bisschen eher schon ein schüchterner Typ. Also ich bin jetzt nicht so, also Leute am Telefon ein bisschen auf den Arm nehmen, das ist ja auch ungezogen, ja. Und deshalb,
ich wollte gerade sagen, da musste schon, gehört schon ein bisschen Portion Mut auch dazu, den Telefonhörer jetzt in die Hand zu nehmen und zu sagen, ach, ich verarsche dich jetzt einfach mal ein bisschen.
Und du musst vor allem eine gute Idee haben. Und ich hatte nur eine Idee, die war noch relativ dünn, aber die habe ich erstmal gemacht. Ich habe gesagt, ich habe einen Volkshochschulkurs, ich bin Deutscher und ich habe einen Volkshochschulkurs in Japanisch. Und die sagen, ich muss die Sprache mehr üben, weil ich bin zu schlecht im Mündlichen. Und deshalb rufe ich jetzt in Tokio an. Das habe ich dir auf Englisch, glaube ich, erzählt. Und habe dann gesagt, ich müsste aber jetzt Japanisch reden. Ich konnte kein Wort Japanisch und habe dann ab sofort nur noch und die wollte immer, die Asiaten sind ja super, super freundlich. Please, can we speak English? Ich sage, und so. Also die haben aber auch nicht aufgelegt, weil die Asiaten freundlich sind. Und wir haben, glaube ich, 3 Minuten gequatscht über nichts. Und ich habe immer nur versucht, mit der Japanisch irgendwie, ich glaube, ein Zimmer wollte ich bestellen oder was zu essen, keine Ahnung mehr. Das Gespräch war okay, es war jetzt nicht der Burner, aber es war halt schon mal okay. Und dann hat sich daraus Bodo Bach entwickelt, weil dann habe ich nochmal wieder einen Anruf gemacht, woanders. Dann hatten wir damals einen sehr guten Chef vom Dienst, der Andreas Schulz, der sagte, Mensch, du bist doch Frankfurter, wenn du die Figur, also bis jetzt war es ja immer noch der Robert Treutel, der jetzt auch hier spricht. Man hört ja, das ist nicht ganz so hessisch, weil meine Mama kam nicht aus Hessen.
Wird's noch.
Ja, kommt jetzt so langsam der hessische Zungenschlag, der südhessische. Sagte der.
Du kannst auch gerne schon wechseln, wenn du magst.
Sagte der. Na, noch, jetzt kommt der Bodo ja überhaupt erst hier in den Podcast.
Stimmt. Sobald er hier auch geboren wurde, dann kannst du umswitchen.
Genau, es war ja bis jetzt nur die Geburt quasi der Weg. Ja. Richtig. Und dann gab es die Idee, das mit einem hessischen Zungenschlag vielleicht noch ein bisschen netter zu machen. Und so habe ich angefangen, mit hessischem, meinem ja zweiten Muttersprachendialekt, den ich von meinem Vater habe, gebürtige Frankfurter, habe ich dann angefangen und habe dann andere Telefonate geführt und die wurden auch immer beliebter und dann wurde ich so beliebt mit dem ganzen Zeug, dass man oder ich mir überlegt habe, wir müssen dem einen anderen Namen geben, weil Robert Treutel Robert Treutel kann sich niemand behalten. Und
das ist zu deutsch.
Nee, das vergisst man auch einfach. Also es gibt Namen, kann man sich gut behalten, die einen Sinn machen. Ich weiß das, weil wir hatten damals als Nachrichtensprecher, der hieß Hackbart oder so, oder Hackbraten, glaube ich sogar, oder Schneider wie die Sabine, oder Bäcker, das sind Namen, die behält man sich,
die bleiben im Kopf, die sind einfach, ja.
Und ich mag so Alliterationen und jetzt gab es natürlich auch die Frage, wieso heißt er denn Bodo Bach? Der hätte auch Louis Luca können, was weiß ich, Lukas Ludmilla, keine Ahnung. Ich hatte einfach irgendwann mal, glaube ich, 2 Glas Rotwein getrunken und gesagt, komm, jetzt nennen wir den Bodo Bach. Und
das, ja, jetzt ist ab heute bin ich Bodo.
Ja, und das war die Geburtsstunde und jetzt kommt man so langsam in den Hessen-Zungenschlag und dann hab sich ein paar Dinge entwickelt. Die Gespräche fingen dann immer an mit dem Satz, ich hätte gerne mal ein Problem. Und so habe ich, in der Zeit von, sag mal, 83 bis späte 2000er habe ich so 2000 Telefonate geführt, aber ich mach's nicht mehr.
2000?
Ja, ich habe mal so grob gerechnet, aber ich mach's nicht mehr, weil alles hat seine Zeit und irgendwann hat man alles durchtelefoniert. Ja. Bin aber seit 2000 auch als Stand-up-Comedian jetzt auf der Bühne. Jetzt kommen wir mal zu dem Punkt, aber Bodo Bach war eine zufällige Entwicklung. Der war auch noch sehr viel anders da als der Robert. Der trug damals noch eine Batschkappe und eine blöde Brille, weil man dachte halt, Comedy, da muss man auch doof aussehen. Aber das ist Quatsch. Ich habe dann sehr viel Fernsehsendungen auch gehabt und Einladungen. War ja sogar damals als Bodo Bach bei Wetten, dass. Ich war da auch eingeladen in Fernsehsendungen und die meinten also so, wenn das zu albern wird, das ist nicht so schön. Und da hatten die auch recht. Ich habe dann irgendwann immer mehr, wurde der Robert oder andersrum der Bodo zu Robert auch. Also was die Äußerlichkeiten hier, mein Oben ohne, meine die Glatz und so weiter. Und
irgendwann ging es ohne Batschkap.
Genau. Und jetzt stehen im Grunde zwar 2 Personen auf der Bühne und der Bodo ist noch im Charakter vielleicht natürlich anders als der Robert, aber letztlich haben die sich sehr vereint. Wir liegen auch zusammen im gleichen Bett, also wir kennen uns gut. Und
ihr kennt euch in- und auswendig. Ja. Ja, jetzt sage ich mal Bodo, lieber Bodo.
Ja, hallo.
Ich muss wirklich sagen, ich habe früher deine Telefonstreiche geliebt. Ich meine, da war ich ein kleines Kind, aber als ich da mit Mama und Papa da im Auto saß, da lief immer FFH und das war wirklich ein Highlight, muss ich wirklich sagen. Was ist denn oder ist dir ein Streich so besonders in Erinnerung aus irgendwelchem Grund?
Ja, da gibt's ganz viele. Also ich sag ja, 2000 habe ich geführt. Ich stehe auch jetzt auf der Bühne. Ich bringe dann immer ein Beispiel mit als Video, was ich dann einspiele, was ich auch in Fulda eben dann, wenn ich bei euch bin, zeigen werde. Bei den 2000 Telefonaten waren 50 gut. Jetzt wirst du sagen, was? 50 ist eine gute Zahl. Also es gab 50 Hits, wenn man es mal so sagen will, über die ich heute noch lachen kann, wo ich auch heute noch drauf angesprochen werde, wo die Leute sagen, Mensch Bodo, da hast du aber damals, ich weiß noch.
Da hast du rausgehauen.
Ja, die Anhängerkupplung bei Ferrari oder wie du da den mit Koks auf den Arm genommen hast und so weiter. Also 50 Hits Luisa ist ja nicht schlecht. Also Helene Fischer wäre froh, wenn sie 50 Hits hätte. Die hat sie noch nicht. Es war halt nur immer so gut wie das, was ich am anderen Ende erreicht habe, wenn die Falle zugeschnappt ist.
Ja, wie dein Gegenüber dann auch war.
So. Und deshalb, ich habe sehr viele Anrufe in Erinnerung. Mir haben immer die am besten gefallen, wo ich selber auch überrascht wurde. Ich hatte ja immer einen Plan. Ich wollte ich habe eine Falle aufgebaut. Das war auch die schwierigste Arbeit. Da haben ja auch Johannes Scherer und Tim Engelmann damals Redakteur geholfen, dass wir auf Ideen auch kamen. Anrufen ist nicht das Problem. Leute verärgern ist auch einfach. Mhm. Das wollte ich aber gar nicht. Ich wollte die Leute nicht verärgern. Die sollten mir helfen. In dem Satz, ich hätte da gerne mal ein Problem, steckt ja eine Wahrheit. Nämlich, ich habe das Problem und Sie sollen mir bitte helfen, mein Problem zu lösen. Ich will Ihnen kein Problem machen. Also, ich würde sagen, mein Lieblingsgespräch im Moment, das zeige ich auch auf der Bühne, da geht es um einen Rucksack. Weil das hat komplett einen anderen Verlauf genommen. Ich hatte einen Plan gemacht, so natürlich ein paar Notizen gemacht, bevor ich ins Studio bin und aufgezeichnet habe. Ich habe gesagt, Mensch, ja, dann werden die das sagen, wenn ich das frage. Die meisten wollten natürlich raus aus der Nummer, also muss ich die in der Leitung halten. Und dann hatte ich bei dem Rucksack halt einen, der komplett keine Lust hatte auf mich. Sie haben Knall, hat mal aufgelegt, ich habe immer wieder angerufen, habe nicht locker gelassen. Die Idee war relativ simpel. In dem Rucksack stand drin 25 Liter Fassungsvermögen. Und ich habe dann da angerufen und gesagt, ich habe das probiert, also 25 Liter fülle ich da rein, aber dann laufe ich los und das Bier kleckert mir hinter der Rücke runter und ich bin batschnass mit Bier und der, was ist, blöd sind Sie und so. Also am Schluss sind wir aber tatsächlich Freunde geworden. Also wer in Fulda dabei ist, dann im Museumshof, der wird sehen, wie das dann am Schluss doch auch gut ausgeht. Und das war auch immer so, dass die Leute, die ich angerufen habe, am Ende eigentlich zwar nicht glücklich waren, aber sie waren auch nicht richtig sauer mit mir. Es gibt zwei, drei vielleicht, die wirklich richtig sauer waren. Aber mit vielen bin ich auch persönlich bekannt geworden. Es gibt so ein paar Sachen, ich meine auch ein Klassiker, weil du fragtest, welches Gespräch mag ich besonders. Es gab mal einen Anruf bei einer Friedhofsgärtnerin, die Frau Schomann-Borger, eine nette Dame. Ich habe die erst später auch kennengelernt, wir hatten kein Internet, heute kann man sogar schon sehen, wen man anruft. Damals musste man einfach im Telefonbuch, hat man einen Namen rausgesucht. Und da habe ich der erzählt, ich bräuchte einen Kranz für einen Nachbarn, der immer das Auto bei mir vor die Einfahrt gestellt hat. Immer das Auto in die Einfahrt, ich konnte nicht leiden und dann will sie mir halt einen Kranz verkaufen. Ich sage, ich will aber nicht so einen teuren Kranz, ich will was Billiges, ich kann den nicht leiden. Immer das Auto vor die Einfahrt. Und dann sagt sie, ja, was wollen? Ich sage, ein Adventskranz werden. Ja, sie können doch keinen Adventskranz aufs Grab legen. Ich sage, doch, ich konnte den nicht leiden. Immer ins Auto vor die Einfahrt. Und dann kommt sie und dann sage ich irgendwann, eine Schleife müssen wir ja auch noch dabei machen. Dann sagt sie, ja, was schreiben wir denn drauf? Letzter Gruß. Ich sage, nee, das klingt ja, als hätte ich den gemocht. Nein. Nee, was soll man schreiben? Schreiben sie drauf, hier parkst du richtig. Alter Babsack, hier parkst du richtig. So. Und da war die ganze entsetzt, hat aber dann gelacht. So, und jetzt, Luisa, ich stehe vor einem halben Jahr in Frankfurt bei einer wunderschönen Sommer Open-Air-Veranstaltung auf der Bühne und dann kommt ein netter Mann auf mich zu und sagt, wenn Sie einen kurzen Moment Zeit haben, Herr Bach, da hinten sitzt eine nette Dame, das ist meine Mama und die würde Ihnen gerne mal guten Abend sagen, das ist die Frau Schomann-Borger.
Und da war die
Frau Schomann-Borger, weit über 80, hat sich richtig schick gemacht für den Abend mit Bodo Bach. Ja. Und ich habe fast Tränen in den Augen, ich bin dahin, ich sage, Mensch, Frau Schomann-Borger, das freut mich so. Ja, sagt sie, sie konnte sich noch an jeden Satz erinnern, Sie waren ja damals, ich wollte da einen Kranz hinlegen mit irgendwie einem Adventskranz und so. Also das Adventskranzgespräch gehört auch zu meinen Liebsten. Also ich hätte jetzt noch 3-4 andere, aber lass uns mal ein anderes Thema nehmen, weil ich telefoniere ja nicht mehr. Es ist ja rum. Ich habe es damit natürlich zu einer gewissen Berühmtheit gebracht. Und ohne Bodo Bach am Telefon hätte es auch den Bodo Bach auf der Bühne nie gegeben. Also das war ja dann der nächste Schritt. Wie kommst
Ging das dann so nahtlos über bei dir? Oder?
Ich habe halt mit Bodo Bach viel Erfolg gehabt. Und dann kam halt, da geht so eine Sache los, Manager kommen dann oder Managerinnen und sagen, Mensch, die Figur Bodo Bach ist ja beliebt, haben wir mal, und der Bernd Reisig, ich nenne jetzt gleich den Namen, der war ja damals Manager von Nena und von Badesalz, der sagte, die Figur, hast du mal überlegt, dass man damit auf die Bühne geht? Und da habe ich gesagt, Mensch, ja, Bühne ist doch ganz anders wie Radio, im Radio sieht mich keiner, da mache ich mein Telefonate auf der Bühne, was soll ich denn da machen und so. Aber er sagte, probier's halt mal, wenn es dir Spaß macht, ist die Bühne der schönste Ort der Welt und du wirst dort auch sehr lange arbeiten können. Und im Radio und im Fernsehen gibt es ja gewisse Halbwertszeiten. Also man ist da manchmal Topstar und im nächsten Moment ist man weg vom Fenster. Beispiel Elton, nicht, dass er weg vom Fenster ist, aber das ist ja jetzt so ein typischer Fall. Du hast eine riesen Karriere und im nächsten Moment sagen die Verantwortlichen, ach nee, wir brauchen ein neues Gesicht oder so. Bühne, wenn du es gut machst und hast Programm und die Leute sind zufrieden mit dem, was du machst, weil die zahlen ja Eintritt, kannst du ziemlich lange machen. Und Tatsache ist, ich mache es jetzt 24 Jahre. Im Jahr 2000 habe ich dann das erste Mal auf einer Bühne gestanden. Bernd Reisig hat gesagt, probier's. Und seitdem stehe ich. Und es war furchtbar. Der erste Abend war genauso beschissen wie die erste Radiosendung, die ich gemacht habe. Es nahm auch kein Ende und ich habe nur erzählt. Aber die Leute mochten es, haben gelacht und hatten sogar, ich glaube, hinterher Standing Ovation. Also es hat sich natürlich unheimlich verändert. Meine Arbeit, das ist ja auch eine Arbeit, ist ja nicht nur Spaß. Ja. Es muss zwar rüberkommen wie Spaß, aber ich bin besser geworden, sagen wir mal so. So langsam kann ich's.
Ja, ich würde auch sagen, so langsam hast du dich ein bisschen eingelebter. du machst aber jetzt, du hast gesagt Stand-up-Comedy. Ich habe aber gelesen, nein, es ist jetzt Ruhe-Stand-up-Comedy. Was kann man sich denn darunter vorstellen?
Nimm es einfach mal als Satz, den man sich so aus dem Kopf rausleiert, wenn man einen Pressetext schreiben muss und wenn man eigentlich nicht weiß, was man noch alles schreiben soll. Und dann kommen halt solche Sätze zustande. Ruhe-Stand-up, also im Sinne von, hey, mal was anderes. Aber es ist im Grunde das Gleiche, was ich immer gemacht habe. Ich stehe auf der Bühne. Es geht auch
noch. Du sitzt noch nicht.
Manchmal dehne ich wirklich gern sitze. Luisa, manchmal würde ich mich gern hinhocken, weil dann tut mir doch der Rücken weh, aber noch stehe ich da, hab ab und zu mal einen Hocker dabei, wo ich mich einen Moment lang drauf ab. Es geht aber noch. Weißt du, du hast ja auch Adrenalin. Also ich sag jetzt mal ehrlich was, ich habe ein bisschen Rückenprobleme und wenn ich privat irgendwo unterwegs bin, nach einer Weile, wenn ich so durch die Stadt laufe, nach einer Stunde muss ich mich mal hinsetzen, weil mir total der untere Rücken weh tut. Auf der Bühne, weil du ja so unter Power stehst und mit Adrenalin vollgepumpt bist, keine Schmerzen, nix. Also die Bühne ist ein sehr gesunder Ort. Ich kann sagen, für Rückenkranke, geht auf die Bühne. Die Schmerzen sind wie...
Mach Comedy. Also ist das bei dir das Adrenalin auch nach all den Jahren bei jeder Show immer noch da?
Ja, unbedingt. Ja. Also es ist eine andere Nervosität. Als ich damals das erste Mal auf die Bühne gegangen bin, da habe ich den ganzen Tag, ich bin morgens um 7 Uhr aufgewacht und habe an nichts anderes gedacht, wie an den Auftritt. Das ist heute nicht mehr der Fall. Wir beide können uns noch bis 7:55 unterhalten. Und dann würde ich sagen, jetzt lassen wir noch mal 2 Minuten, muss ich mich mal sammeln, dann gehe ich raus. Aber ich bin nicht aufgeregt und nervös, ich bin aber angespannt und ich hoffe, ich habe einfach den festen Wunsch, dass die Leute Spaß mit mir haben. Die haben Geld bezahlt. Ich kann es ja nicht einfordern. Es gibt in der Comedy immer Geschmack. Klar, der eine sagt, nee, das ist nicht mehr mein Humor. Der andere sagt, das finde ich super. Aber ich selber habe mir eins vorgenommen, immer gut vorbereitet auf die Bühne gehen. Ich bringe was mit. Die Leute haben bezahlt und die haben einen Anspruch, was zu bekommen. Ob es dann gefällt. Das ist wie wenn du ins Gasthaus gehst oder ins Restaurant und bestellst was, wenn du keinen Teller kriegst, dann sagst du, was ist denn das für ein Laden hier? Komme ich immer herbei. Ja. Das, was sie dir hinstellen, das ist ihre Arbeit und dann kannst du sagen, nee, das hat mir geschmeckt.
Schmeckt nicht.
Genau. Also insofern bin ich angespannt und hoffe, es ist auch jeder Abend anders. Ich war jetzt gerade in Bad Vilbel, das ist auch das Schöne an Live, da sitzen Leute, die rufen schon mal was dazwischen und dann reagierst du oder mal hast du eine gute Tagesform, bist du sehr spontan, manchmal fällt dir nichts ein. Also es ist einfach live, ich kann es wirklich, ich mache jetzt auch mal Werbung für mich. Leute, ihr kennt Bodo Bach aus dem Radio und aus dem Fernsehen und was weiß ich, aber das hat mit der Bühne alles eigentlich nichts zu tun. Bühne ist nochmal für alle Beteiligten was Besonderes.
Ja, ich mache jetzt auch nochmal Werbung für dich, denn du hast eben schon angedeutet, du bist am 6. Juni in Fulda. Heißt, die alle, die jetzt hier den Podcast hören und so richtig Bock auf dich haben, die können sich ja am 6. Juni von dir nochmal selber überzeugen und dich auf der Bühne live erleben im Museumshof.
Genau, ich war noch nicht da, der Johannes war da. Das ist ein sehr schöner, also die Osthessen kennen es und die Fulda sowieso. Es muss sehr, sehr schön sein. Die Sonne wird scheinen, die scheint immer, wenn ich komme.
Natürlich, natürlich.
Ich mache es auch für einen guten Zweck. Also der gesamte Erlös geht also an den, glaube ich, Förderverein heißt es, Freunde des Museums Fulda. Also wir wollen damit auch was Gutes tun und deshalb bitte, 6. Juni, ich habe geguckt, ist auch noch keine EM, die fangen erst eine Woche später an.
Stimmt.
Komm vorbei.
Hast recht.
Bitte.
Ja, gerne. Du bist nämlich mit deinem Programm da das Guteste aus 20 Jahren. Was ist denn das Guteste aus 20 Jahren? Auf was dürfen sich denn die Zuschauer freuen?
Also es sind Geschichten, ich bin seit über 20 Jahren auf der Bühne, ich habe 8 Programme gespielt, abendfüllende Programme und da gibt's ganz viele Geschichten, die ich erzählt habe in der langen Zeit. Ich bin ganz ehrlich ein bisschen faul gewesen, auch das war auch mein Glück, während der Pandemie durften wir gar nicht arbeiten und war ja alles geschlossen und dann habe ich gesagt, jetzt kannst du auch mal ein Best-of-Programm machen. Ich bin jetzt dabei, was Neues zu entwickeln, das braucht aber so seine Zeit. Das ist ein Programm mit Geschichten aus dieser Zeit, ein paar Sachen kann man nicht mehr erzählen, die sind aus der Zeit gefallen, die passen nicht mehr, andere Sachen wundern mich, wie aktuell, die noch sind. Ich bin ja kein politischer Kabarettist, ich erzähle dumm Zeug, aber es gibt auch Themen, die natürlich mit unserer Welt, es spielt alles in meinem Alltag, weil ich habe immer von mir erzählt. Also es geht um mich, ist nicht, weil ich mich so toll finde, aber ich habe immer von meinen Befindlichkeiten, vom Älterwerden erzählt. Es geht um die Gerda, meine liebe Frau, der Rüdiger. Es geht um, ja, auch mal ein Einkaufssamstag bei Ikea, das ist kein Spaß. Am Samstag. Nee. Es geht, ich ändere auch manchmal, dann habe ich eine andere Geschichte im Kopf. Ich erzähle von meiner Angst beim Fliegen. Angst ist zu viel, aber ich fühle mich nicht wohl im Flugzeug. Ich erzähle aber auch ja, von der Rente mit 67. Ich bin ja jetzt 66, ihr habt es ja inzwischen ausgerechnet. Und ich hätte ja auch schon vielleicht einfach jetzt die Füße hochlegen können und in Rente gehen können. Aber das mache ich nicht. Und da gibt es auch ein Thema, welche Berufe müssen ja jetzt, du musst ja noch lang arbeiten, Luisa. Du bist ja noch
ich
ganz
muss noch
jung.
Lange arbeiten, ja.
Und deshalb, du arbeitest ja für uns Ältere. Also du bist ja quasi, ja. Du zahlst, also
genau.
Du zahlst meine Rente, bleib bitte
gesund. Ich finanziere dich dann, ja.
Ja, bleib bitte gesund.
Deshalb mach ruhig noch mal ein bisschen.
Ja, und du bleib gesund und arbeit viel, weil ich möchte noch auf die AIDA und ich habe noch viel vor. Also das Thema...
Dann nimmst du mich aber mal mit, gell?
Das Thema Rente, aber auch auf einem lustigen Inhalt. Also es geht um Berufe, die man halt im Alter vielleicht nicht mehr so richtig auf die Reihe kriegt. Und so solche Geschichten. Was habe ich noch im Thema? Meine liebe Frau, die mir immer... Ich bin ja auch jemand, ich brauche ja Hilfe. Ich kann ja diese Geschichten, ich muss ja was erleben, damit ich was erzählen kann. Und wenn ich nichts erlebe...
Und deine Frau oder die Frauen sind ja immer dafür gut, gell?
Meine Frau
die
ist...
Geschichten
ja, vor allen Dingen, die hat noch eine andere Sicht auf die Dinge. Die zeigt mir auch ein paar Themen, wo ich selber nicht drauf komme. Ich mag Fußball, ich mag gutes Essen und Urlaub, ja. Aber die Gerda, die interessiert sich auch für Kunst oder für Esoterik. Aha. Und so lerne ich auch mal ganz neue Gebiete kennen und kann darüber dann auch als Bodo Bach erzählen. Ich erzähle auch von meinem Freund Lutz. Der ist auch ein netter Kerl, aber so ein bisschen verpeilt und da musst du nur gucken, was der den ganzen Tag macht und schon hast du wieder Geschichten für die Bühne. Also die Frage war, was erwarten die Leute? 2 Stunden, ich verspreche, ich gebe alles Spaß. Ob es gefällt, weiß ich nicht, aber es gibt was zu lachen und es geht um den Alltag eines Südhessen, der jetzt 66 Jahre alt ist. Aber die Geschichten sind teilweise, wie gesagt, weil es ja das Best-of ist, das Guteste aus 20 Jahren, sind teilweise schon etwas älter, aber immer noch hörenswert.
Hast du denn jetzt mal Lust, in dein Bodo zu schlüpfen und uns eine mini kleine Kostprobe zu geben?
Ich erzähle mal nur vielleicht jetzt aus dem Stand raus, so wie ich so anfange auch. Also ich fahre ja mit dem Auto, das darf man heute eigentlich nicht mehr. Man soll mit dem Lasterrad fahren, aber das schaffe ich ja nicht bis nach Fulda. Das dauert, dann käme ich erst im Juni 28 an und wer weiß, ob es mich dann noch gibt. Aber wenn du Auto fährst und ich bin halt auch leidenschaftlicher Autofahrer, ich gebe es zu, mein Papa war Autoschlosser, ich bin mit Autos groß geworden. Im Vogelsberg habe ich überhaupt fahren gelernt. Mit dem Traktor, da durfte ich auf dem Acker... Mit dem Traktor, mit einem alten McCormick war es, glaube ich, und mit dem Hanomag bin ich über die Wiese und habe Heu gewendet. Und konnte damals schon, ich war damals 13, 14 Jahre alt, ich konnte schon mit Zwischengas schalten. Ja, das muss man beim Traktor, Zwischengas. Mhm. Ich fahre heute in Automatik, ich schalte immer noch mit Zwischengas. Also es hat sich so eingeprägt. Aber was ich sagen will, was ja immer anstrengend ist, diese Mittelspurschleiche. Die fahren ja nicht mehr, baue wirklich tolle Autobahnen und die A5 da, Alsfeld hoch, die ist ja ein Traum, aber wir benutzen ja die rechte Spur nicht. Ne? Es ist ja jeden Freitag Stau auf dem Weg dahin, aber wenn man auf der rechten Spur kommst du immer durch, weil da ist keiner. Da dürfen wir ja nicht drauf, das habe die sauber gemacht für die Holländer, da darf ja gar keiner hin. Deshalb, also die Mittelspurschleiche kriege von mir auch ein paar auf die Ohren am 6. Juni und ich sage auch nochmal ein Spruch noch, mein Onkel Hans, das ist auch so ein, ja, fährt nicht gern Auto, ist auch so ein Mittelspurschleicher, der fährt mit 90, maximal 90 auf der Mitte von Frankfurt nach München, nach dem Motto, Stau ist noch hinne blöd. Vorne geht's. Und ich sage immer, er hat einen Vorteil, der Onkel Hans wird nicht geblitzt. Luisa, der wird nicht geblitzt, weil den kannst du malen, wenn er kommt. Das ist der Satz. So, das war eine kleine Kostprobe, aber wie gesagt, so auf Zuruf ist immer schwierig. Ich habe immer gern Publikum und dann...
Ja, klar.
Okay.
Klar.
Okay.
Aber du hast schon mal einen kleinen Einblick geben können. Und ja, du hattest eben die Corona-Pandemie schon ein bisschen angesprochen, weil du bist mit diesem Programm in 2020 schon auf die Bühne gegangen, hast ein paar Shows gemacht.
Und dann war Schluss.
Und ja, dann war Schluss. Wie hast du denn als Künstler diese Zeit erlebt?
Ja, das war interessant. Also man hat mir angeboten, im Autokino aufzutreten. Das habe ich abgelehnt. Auch das werde ich dann im Juni nochmal erzählen. Aber ich finde es halt furchtbar, vor Autos zu spielen. Die klatschen nicht, die lachen nicht, die hupen dann oder gehen.
Da ist ja keine Interaktion.
Und dann mit dem Scheibenwischer gewischt und ein Auto, was mich anhubt, das ist ja kein Liebesbeweis. Das habe ich ja auch, wenn ich bei Rot über die Ampel gehe, da bleibe ich auch nicht stehen und verneige mich und sage Dankeschön. Also ich habe die Pandemie, wir haben echt gerade angefangen mit dem Programm und dann war gleich Schluss im März 20. Ja. Ich habe die eigentlich ganz gut erlebt, jetzt nicht falsch verstehen. Ich bin ja nicht mehr der Jüngste und ich habe mich auch schon jetzt mal so ein bisschen an den Vorruhestand gewöhnt. Ich habe meine Freizeit genossen. Also ich hatte ja plötzlich gar keinen Druck mehr. Ich musste nirgends hin. Ich war viel im Ausland. Ich bin, weil ich Freunde habe in Südfrankreich und in Spanien, bin ich da oft mit dem Auto dann gefahren auch, weil das ging. Mit dem Fliegen war ja nicht so.
Ja.
Und da habe ich dann, Großteil der Zeit im dunklen Winter, wenn hier alles zu war, habe ich dann wenigstens ein bisschen blauen Himmel gehabt. Und es ging mir nicht so schlecht. Ich sag dir auch noch was. Ich war an Orten, touristischen Orten, also wo es wirklich einen Trubel hat, jetzt wieder ohne Ende. Natürlich, alle wollen wieder raus, ist ja auch richtig. Aber da war keiner, da war ich allein. Also wenn du irgendwo auf Mallorca, Cap Formentor, das ist so ein Cap ganz oben im Norden, da ist ein Trubel, da stehen die Busse bis in die nächste Ortschaft. Da war niemand. Ich stand mit meiner lieben Gerda allein und habe aufs Meer geguckt. Also die Pandemie hatte auch ihre guten oder schönen Momente, sag ich mal. Nicht falsch verstehen, Leute, es war Scheiße, der ganze Dreck, aber mal ganz allein sein ist auch mal schön. Ne? Also nur
der Trubel, stimme ich dir voll und ganz zu.
Der Trubel geht mir manchmal auf den Sack, deshalb bin ich auch gerne im Vogelsberg, der ist auch nicht so ein Betrieb.
Ist nicht so, hier ist die Welt noch in Ordnung.
Ja, oder? Sie ist anders da geworden auch inzwischen, also in Ordnung, aber es ist alles nicht mehr so, wie es war, aber es ist immer noch in Ordnung und ich mag halt diese andere, den anderen Rhythmus, den man dann in Oberseibel Road und Ulrichstein so hat, das ist schon schön.
Robert, wie würdest du denn sagen, unterscheiden sich der Robert Treutl und der Bodo Bach? Oder ist es doch irgendwie so eine Person?
Ja, ich hoffe, dass es eine ist, dass da noch was.
Ich sehe da jemand immer bei dir im Hintergrund sitzen.
Ja, ich habe es ja schon eben kurz angedeutet, dass die beiden Figuren oder die beiden Personen, sagen wir mal, ja ein bisschen zusammengewachsen sind. Der Bodo war früher komplett getrennt und sah lustig aus, hatte eine Kappe auf, eine dicke Brille und einen Trainingsanzug und sollte so der Spießer sein. Das ist ja nicht mehr. Ich gehe genau in den Klamotten, die ich anhabe, ich auf die Bühne als Robert. Also der Unterschied ist nur, der Robert muss sich all das ja erarbeiten und ausdenken, damit der Bodo was auf der Bühne zu tun hat. Und deshalb
damit der Bodo den Applaus bekommt.
Ja, und damit auch wieder der Robert ein hoffentlich noch schönes Leben führen kann, weil man verdient ja auch Geld damit. Also beide sind aufeinander angewiesen und der Robert ist eher so ein bisschen der Grüblere, der grüblerischere Typ, der natürlich sich immer Gedanken macht und der dann sagt, ach, jetzt muss man wieder und das und jenes und der Bodo, der muss es halt austragen, der geht dann auf die Bühne und der Bodo ist eigentlich, da ist viel Robert drin, aber er hat so einen kleinen Schutzschirm. Also der Bodo darf auch viel. Ich merke immer, die Leute nehmen ihm nicht, vieles nicht übel. Also das finde ich ganz schön. Ich habe mir da ein bisschen bei den Leuten was erarbeitet. Also ich bin ja auch schon manchmal böse. Also ich habe auch einen bösen Humor hier und da. Nicht ganz so schlimm, aber kommt schon mal was über die Lippen, wo ich auch hinterher erschrecke und sage, huch, was hast du denn jetzt wieder gesagt? Aber der Bodo ist eigentlich jemand, den möge die Leute. Und dann darf der auch mal sich im Ton einen Moment lang vergreifen. Ja.
Da habe ich auch das gehört. Das gehört einfach dazu.
Ja, je nachdem. Also es gibt ja, das ist ja interessant, ich habe das mal erlebt, wenn verschiedene Künstler oder Künstlerinnen das Gleiche auf der Bühne sagen, kommt es bei dem einen so an, bei deinen Leuten und bei dem anderen so.
Ja.
Also du hast ja eine gewisse Außenwirkung und so habe ich gelernt, der Bodo darf schon mal ein bisschen derber sein auch oder so. Ja,
gehört dazu. Gut, Robert. Oder Bodo oder was auch immer.
Nee, nur mehr haben wir noch nicht. Mehr haben wir noch nicht. Wobei, jetzt darf man jedes Jahr oder einmal, glaube ich, im Jahr sein Geschlecht ändern.
Genau,
vielleicht kommt
deshalb
noch was dazu.
Also wird
mal gucken. Ja.
Mal gucken, als welche Person du als nächstes nach Fulda kommst dann im nächsten
Nein,
Jahr.
Nein, das
also, sehr gespannt.
Also am 6. auf jeden Fall als Bodo Bach. Ja,
und nächstes Jahr gucken wir dann einfach mal.
Ich möchte ein neues Programm schreiben, das wird meine Hauptarbeit sein. Ich hoffe, dass ich bis Ende 25 dann oder Mitte 25.
Super.
Ja, super, toll, mach mal, das ist anstrengend, das ist nicht so einfach.
Also dürfen sich die Hörer auch bald auf Neues von dir freuen?
Ja, ich hoffe, mir fehlt noch Input. Also wenn jemand sagt, Mensch, darüber könnte der Bodo mal was erzählen oder darüber. Nicht Telefon ist vorbei, das machen wir nicht mehr. Aber wenn jemand sagt, hier, da habe ich eine Idee, also unter bodo@bodo-bach.de kann man mir auch schreiben und mir Tipps geben, über was der Bodo sich mal auslassen sollte. Also gerne, bin immer dankbar für Input.
Du hast ja auch gerade gesagt, ja, hier, du schreibst dann was Neuem und Zeit und hin und her stelle ich mir wirklich bei dir auch stressig vor mit deiner Tour und du bist ja auch im Fernsehen unterwegs. Wie schaffst du denn das alles eigentlich?
Ja, ich habe mich. Nein, das Fernsehen ist ja ganz, ganz was anderes. Das Fernsehen, das ist ja so, ich tauche zwar, glaube ich, jeden Abend oder jeden Tag irgendwo auf irgendeinem Sender mit meinem komischen Kopf auf. Es tut mir auch leid, ich entschuldige mich jetzt schon. Aber wir machen tatsächlich Straßenstars, machen wir 3 Staffeln im Jahr. Das sind 9 Sendungen oder 3 Sendungen am Tag mal, wie viel war das? Jetzt komme ich gerade durcheinander. Also wir nehmen maximal 20 Sendungen auf. So. Mhm. Und die laufen aber in Wiederholungen immer wieder und überall irgendwo. Die Meister des Alltags, eine sehr beliebte Quiz-Sendung, bei der ich mit der Eni van de Maijklok ist ja auch sitze und so. Wir machen auch nur 3-mal im Jahr eine Woche Aufzeichnungen und diese Sendungen werden immer wiederholt. Das heißt, ich bin eigentlich für die Sendung selbst nur vielleicht 15 Tage fürs Fernsehen unterwegs. Das ist nicht viel im Jahr. Die Tour, das kann ich dosieren. Manchmal mache ich mehr Termine, dann wieder weniger. Also ich kriege meinen Alltag schon ganz gut noch auf die Reihe und geregelt. Also es ist zu schaffen. Und ich mache nicht mehr so viel wie früher, das gebe ich auch zu. Ich bin früher zu jeder Veranstaltung gefahren und habe alles gemacht. Heute sage ich schon mal eher, nee, ich bin dann mal weg und fliege wieder nach Spanien oder fahre nach Frankreich und
Das seid ihr auch gegönnt nach all den Jahren.
Mit 66 darf man so ein bisschen langsamer machen, ja.
Ja, da fängt das Leben an.
Ja, habe ich auch. Ja. Ja.
Gut, Robert, dann würde ich sagen, starten wir mal mit unserer Entweder-Oder-Runde.
Oh, das ist spannend, weil da muss man jetzt ganz spontan und wach sein, oder?
Entweder-Oder. Heimat-Edition.
Comedy oder Fernsehshow?
Comedy.
Open Air oder in der Halle?
Wenn das Wetter gut ist, Open Air. Halle ist natürlich immer schön, wenn es voll ist vor allen Dingen. Es muss gut besucht sein.
Köln oder Frankfurt?
Schwierig. Im Leben Köln, also da bin ich jetzt seit über 40 Jahren. Frankfurt, wenn es um Fußball geht, schlägt mein Herz doch eher wieder für die Eintracht oder auch für die Kickers.
Ach ja.
Bodo ist ja Offenbecher, der Robert ist Frankfurter. Das ist ja auch interessant. Beide unterschiedliche Vereine. Also wenn Köln gegen Frankfurt spielt, was ja im Moment noch geht, die werden leider jetzt die Kölner absteigen, dann schlägt mein Herz tatsächlich für Frankfurt. Da merke ich immer, dass doch noch da zu Hause bin.
Auch wenn du schon so lange in Köln bist, ist doch schön.
So. Ja. Aber
Stadt oder Land?
Stadt oder Land? Was brauche ich? Ja, Land, am besten zwischen Stadt und Land. Also dass man auch schnell in der Stadt ist. Also ganz ohne Stadt geht nicht.
Mhm. Und Salzekuchen oder grüne Soße?
Grüne Soße.
Da kommt der Frankfurter wieder.
Ja, da ist vor allem meine Mama, also die hat die beste Grüne Soße. Alle Mütter machen die beste Grüne Soße und meine macht die allerbeste.
Die Mütter können sowieso am besten kochen, da geht nichts drüber.
Grüne Soße ist schon. Oder ein schönes Schwattemare aus dem Vogelsberg, aber aus der Hausschlachtung auch gut. Ja.
Psst, dein Geheimtipp für Osthessen.
Oh, also was in Osthessen jetzt? Ich bin lange nicht mehr da gewesen. Ich kenn's natürlich. Ich kann mich an eine Zeit erinnern, da war mein Vater, ich hab's schon erzählt, Kameramann, da waren wir mit dem HR und so auf der Wasserkuppe oben in der Rhön dann schon. Also das war schon interessant. Ich war da aber lange nicht mehr. Bin kein Skifahrer mehr, deshalb bin ich auch nicht mehr so oft in der Rhön. Fulda, komm, wir bleiben bei Fulda, weil da komme ich jetzt hin am 6. Klar. Juni und da kenne ich mich ein bisschen aus. Ich war da mit dem Johannes Scherer auch, haben wir ein paar Sendungen für FFH damals gemacht. Ihr habt da schon eine ganze Menge schöne Dinge. Also da gibt's halt diese, ich sage immer Altbauten, wenn die erstmal alle renoviert sind, wäre das ja richtig schön. Die Barockbaute sind's, glaube ich. Und da gibt's ein Schloss, da gibt's den Dom natürlich.
Klar.
Oder also ich würde mal sagen, am liebsten habe ich die Petersberger Straße. Und die Radarfallen, die da stehen. Weil bessere Selfies kann man nicht machen.
Ja, ich glaube, diesen Geheimtipp hatten wir tatsächlich auch noch nie.
Ich kann mich nur erinnern, ich bin nach Fulda reingefahren, ich hatte Bindehautentzündung. Es hat ja an jeder Ecke, wie viel stehen denn da von den Dingern? Nein, Fulda ist insgesamt, wollen wir mal sagen, eine Reise wert. Und es ist Zufall, ich lebe seit 40 Jahren und länger in Köln. Ich habe eine gute Freundin, das ist die Freundin meiner Frau. Also sie ist mit uns gut befreundet. Und wo kommt sie her? Aus Fulda.
Fulda?
Ja, so. Also Köln und Fulda, ja. Da gibt es eine ganz enge Verbindung. Und ich freue mich sehr auf den 6. Juni, dann komme ich da hin.
Mhm. Und aufpassen an der Petersberger Straße, ja?
Jetzt weiß ich es ja, aber ich glaube, ich mache nochmal ein Selfie. Die sollen auch wissen, dass ich da war.
Gut, Robert, ich fand es total toll, total spannend, mit dir hier auch so ein bisschen in Erinnerungen zu schwelgen. Deshalb nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, der Museumshof am 6. Juni in Fulda ist proppenvoll und dass die Hörer sich auf ein ganz, ganz tolles Programm mit dir freuen können. Ja, wenn ihr dabei seid, viel Spaß. Tickets gibt's online noch zu kaufen. Ja. Ansonsten, ja, würde ich sagen, hören wir uns nächsten Donnerstag wie gewohnt wieder. Ich wünsche euch ein paar ganz tolle Frühlingstage. Macht's gut und tschüss.
Ja, ich sag auch tschüss und mehr sage ich nicht, weil ich habe genug gerettet.
Osthessen hautnah ist eine Produktion von Osthessen News und Medienkontor Fulda.